Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. A wie Ada heißt das neue Buch von Dilek Güngör und es ist die humorvoll und sprachverspielt erzählte Geschichte einer Frau, komponiert wie ein Puzzle. Und ich bin schon gespannt, wie die Autorin zu dieser Form gefunden hat. Gleich ist sie nämlich mit ihrem Buch bei uns zu Gast. Wie eine Insel, so fühlt sich die Erzählerin im neuen Roman von Dilek Güngör. Sie ist Journalistin und Autorin von vielgelobten Büchern wie Ich bin Özlem oder Vater und ich, womit sie auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Jetzt also A wie Ada und ich freue mich, dass Dilek Güngör jetzt bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo,
schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Ada, das heißt in der Sprache von Adas Eltern Insel, das steht relativ am Anfang in ihrem Buch und man merkt schnell, das sind auch lauter so Textinseln, so knappe Miniaturen, die sie da geschrieben haben. Man könnte sich vorstellen, habe ich gedacht, dass sie so Einfälle haben und so ein Notizbuch dabei und sich dann das aufschreiben und dann entsteht daraus was oder wie ist A wie Ada entstanden?
Ich habe tatsächlich viele Notizbücher parallel und auch so Kassenzettel, auf die ich oder so Zettel in meinem Geldbeutel, auf die ich mir Sachen notiere oder den Rand der Zeitung oder vielleicht wirklich auch so ein Arbeitsheft, das so angelegt wird wie ein Arbeitsheft, aber eigentlich gucke ich da nie rein. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss diese Dinge, die mir tagsüber so auffallen oder die mir ja auffallen, aufschreiben, damit die festgehalten sind. Aber wenn ich mich dann ans Manuskript setze oder an meinen Laptop setze, dann erinnere ich mich an das, was mir passiert ist und dass es im Heft steht. Daran erinnere ich mich meistens erst im Nachhinein.
Mhm. Und man lernt ja dann auch, Sie haben das ja auch nicht chronologisch dann komponiert. Ich weiß auch nicht, ob Sie es chronologisch schreiben, wahrscheinlich eher nicht. Also das ist so ein bisschen wie ein Puzzle, die Geschichte dieser Frau, richtig?
Ja, ich habe zum ersten Mal so meinem Impuls nachgegeben, so zu schreiben, wie ich eigentlich schreibe und wie ich denke. Also ich dachte jetzt bei dem, das ist mein fünftes Buch, ich weiß gar nicht, ich dachte, es darf nicht wieder von einer Figur handeln, die so ähnlich ist wie ich. Es darf nicht wieder so persönlich sein. Es darf nicht das. Es darf nicht so kurz. Es darf nicht. Und ich dachte, ich handle jetzt einmal gegen diesen, also folge meinem Impuls und höre nicht auf dieses, es soll nicht, es darf nicht, es darf nicht, sondern es darf genau das. Es darf kurz und es darf so springen und es darf spielerisch sein und es darf auch in der Zeit springen und es darf auch von der Figur handeln, die erwachsen ist, aber eigentlich, man weiß nicht so richtig. Also, mir fällt es auch schwer, das Alter der Figur festzulegen. Und dadurch, dass ich mit ihr durch ihr Leben gehe, ist es auch gar nicht wichtig, wie alt sie ist. Und dass man auch durch die Zeitsprünge, glaube ich, beim Lesen gar nicht so irritiert ist, warum plötzlich eine Szene in der Schule und dann plötzlich eine bei der Arbeit oder da trinkt sie dann Rotwein mit Freunden. Ich glaube, dass diese Sprünge nicht stören, weil wir so nah an der Figur sind. Und ich habe versucht, es so nah an der Figur zu schreiben, an diesem Ich oder an dieser Ada, dass ihre Gefühlswelt so sehr im Vordergrund steht, dass gar nicht mehr wichtig ist, wie alt sie ist, weil ich glaube, dass Gefühle Gefühle sind und dass die uns durchs Leben begleiten und dass das biologische Alter keine große Rolle spielt.
Interessant, ja. Ich finde auch, das hält es auch zusammen, diese eigenartige Empfindungswelt von Ada, weil die hat ja, ich habe es ja am Anfang gesagt, das heißt ja Ada heißt Insel, aber die hat ja eben auch emotional sowas Inselartiges. Sie mag nicht so ganz gern so nah mit Menschen sein und ist auch gerne still oder mag das Schweigen. Woher kommt das bei ihr? Wissen Sie das?
Ich weiß es nicht und ich finde es auch schwierig, immer das Ich im Roman von dem wahren Ich zu trennen. Und ich weiß, dass es eine riesige Diskussion gibt und ich bin da eigentlich immer so ein bisschen verloren in diesen Diskussionen auch. Ist es nun autofiktional oder nicht? Und eigentlich interessiert es mich auch nicht. Also ich versuche wirklich, mein Schreiben durch mein Gefühl zu lenken und ich versuche nach innen zu gucken und prüfe immer wieder ab, fühlt sich so an und stimmt das noch für mich? Weil das ist eigentlich der einzige Maßstab, den ich habe. Also ich weiß nicht, woran sich andere Leute orientieren, aber Handlung ist es bei mir zum Beispiel nicht und auch eine Dramaturgie ist es nicht, sondern wie fühlt sich das an? Und davon lasse ich mich leiten. Und dann überschneidet sich das schon mit meinem wahren Ich ganz viel, aber natürlich auch nicht. Und da so die Überschneidungen oder die Nicht-Überschneidungen zu definieren, das ist unheimlich schwierig.
Ich hatte auch den Eindruck, dass was Sie offenbar interessiert, ist eher so in die Sprache sich so reinzufummeln und die eben auch als Material vom Schreiben einfach zu betrachten, weil das sind ja irgendwie auch sehr verspielte Texte, sehr pointiert, oft kommen auch Sprichwörter vor. Ist das was, was Sie gern mögen, so Sprichwörter mal so abzuklopfen, auch mal auf den Kopf zu stellen?
Offenbar, also mir wird das tatsächlich immer mehr klar, je öfter ich merke, dass meine Freunde oder mein Mann oder Menschen, mit denen ich zusammenlebe, dass die nicht so reagieren auf Sprache oder auf Wortspiele. Also offenbar ist es etwas, was mir auffällt. Und ich hatte so eine ganz lange Pause nach Vater und ich. Ich wusste gar nicht mehr, kommt da jemals wieder was aus mir heraus? Und entschuldigen Sie.
Kein Problem.
Und dann hatte ich von Zeit Online eine Anfrage für die Kolumne 10 nach 8, ob ich was schreiben kann. Und über den Text für die 10 nach 8 Kolumne, wo es mir eigentlich auch nur um den Ton ging, da habe ich irgendwie so diesen Klang gefunden und diese Freude an der Sprache und dieses Spielerische und dachte, so könnte das nächste Buch werden. Und habe mich dann hingesetzt und angefangen, diese kleinen Szenen zu schreiben und ich habe mich die ganze Zeit von dem Ton tragen lassen und von dem Verspielten und von dem, ja, dieses Assoziative macht mir unheimlich Spaß.
Haben Sie da auch Vorbilder? Weil das ist ja jetzt nicht so verbreitet. Gerade in der Gegenwartsliteratur wird ja gern irgendwie so eine stringente Geschichte erzählt und dieses Spielerische, finde ich, gibt es eher selten.
Ich habe keine Vorbilder, aber mich hat es immer fasziniert und mich hat es immer gereizt, wenn ich das. Ich glaube, das erste Buch, wo mir das aufgefallen war, bei Silvia Bowen schon bei Älterwerden, da hat mir das total gut gefallen vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so. Und immer wieder kommen jetzt zuletzt von Zlata Rochal Bücher zwischen die Finger, wo ich denke, ja, das eigentlich will ich das schon die ganze Zeit machen. Und das Spielerische, das habe ich mir so ein bisschen bei Heike Geißler abgeguckt, deren Bücher ich ganz großartig finde. Und wo man diese Lust an der Sprache und am Spielen und einfach am ich sag immer verspielt hat, aber dass ihr das Freude macht und das, dachte ich, macht mir auch Freude und das wollte ich zum ersten Mal auch in meine Arbeit mit reinnehmen.
Bei Ihrer Figur, da kommt ja diese Fremdheit der Sprache, also die man ja braucht, um auch so ein bisschen verspielt damit umgehen zu können, dass man sich die Sprache auch fremd macht. Oder sie heißt einmal, sie weiß nicht, wie Wörter zu ihren Wörtern werden, wie sie zu Wörtern werden, die sie sagt. Das fand ich ganz gut. Und das hat ja bei ihr auch mit den Eltern zu tun, also mit der Zweisprachigkeit. Da sagt sie auch einmal, dass die Eltern nichts wissen und dass ihr das auch unangenehm ist. Ist das zum Beispiel was sie selber auch kennt?
Ich glaube, das ist etwas, was wir alle kennen, die vielleicht wenn man die Sprache gar nicht wechselt, wenn man ins Milieu wechselt zum Beispiel. Also was weiß ich, wenn man das erste Kind ist, was studiert in der Familie.
Bildungsaufstieg.
Oder, genau, also sobald man irgendwie dieses gewohnte Umfeld oder man hat Dialekt gesprochen, man kommt plötzlich in eine Welt, wo Hochdeutsch und dann ist selbst da, finde ich, gibt es diese Reibungspunkte. Und ich glaube, das Fremdsein oder diesen Schritt zur Seite treten und von außen drauf gucken, das brauche ich, um irgendwas zu verstehen. Also wenn ich so verstrickt bin in etwas, dann bin ich da so drin. Und ich muss irgendwie einen Meter weg davon und von der anderen Seite gucken und dann sehe ich das erst.
Dieses Bildungsaufstiegs- oder Klassismus-Thema ist ja ganz groß in der Gegenwartsliteratur. Bei Ihnen ist es ein bisschen anders behandelt, finde ich. Da heißt es einmal, Ada will so werden wie die anderen, beziehungsweise Ada will sie selbst sein, aber nicht so bleiben, wie sie ist. Mhm. Das kann ja eigentlich gar nicht gehen.
Nee, aber ich glaube, das ist total menschlich. Also wir wollen alle gesehen werden in unserer Besonderheit oder in unserer Individualität und trotzdem wollen wir aber nicht so individuell sein, dass wir nirgends reinpassen. Also das ist dieser Widerspruch, dazugehören, zu sein wie die anderen, ein Teil einer Gruppe sein, aber trotzdem für uns selbst geliebt werden. Und ich glaube, da den richtigen Platz zu finden, da kämpfen wir wahrscheinlich ein Leben lang drum.
Aber am Ende hat sie sich dann doch ganz gut eingerichtet auf ihrer Insel. Heißt das, sie ist angekommen?
Ich weiß es nicht. Ich mag auch diesen Gedanken nicht von am Ende löst sich etwas oder am Ende muss man irgendwo hin oder es gibt ein Ergebnis. Ich glaube, dass es gar kein Ergebnis gibt. Ich glaube, sie richtet sich vielleicht im Moment auf dieser Insel ein, aber so richtig glücklich ist sie da auch nicht. Und also ich finde für mein Leben immer nur momentane Lösungen und denke, so ist es. Und jetzt habe ich es verstanden. Und 2 Wochen später denke ich, nee, so funktioniert es doch nicht. Man muss weitersuchen.
Aber das passt ja dann wirklich richtig toll zu diesem Buch, weil das kann man ja auch immer wieder in die Hand nehmen, hatte ich so gedacht. Es ist eigentlich schön, wenn das so rumliegt. Man macht es immer mal wieder auf und liest mal wieder so einen Text, der auch so was Meditatives hat. Man kommt ja da wirklich auf ganz eigene Gedanken, wenn man sich da so einzeln mal drauf einlässt.
Ja, das ist schön. Also das gefällt mir eigentlich auch beim Lesen am besten, wenn ich beim Lesen so in meinem Kopf bin und so abgleiche oder vergleiche oder auf Gedanken komme und denke, ach, wie mache ich das denn? Also ich suche fast immer mich selbst in Texten anderer. Vielleicht geht es anderen auch so.
Mir ging es so beim Lesen. Danke, Dilek Günge. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch,
ja,
in Deutschlandfunk Kultur. Und das Buch A wie Ada ist beim Verbrecherverlag erschienen. Es hat 112 Seiten und kostet 20 Euro. Gute Buchhandlungen können richtige Oasen sein im Alltagstrubel, nicht nur, weil man mit den meisten Buchhändlerinnen schnell und unkompliziert ein interessantes Gespräch über Bücher anknüpfen kann, sondern weil dort auch andere Leserinnen und Leser sind und sich viele Entdeckungen machen lassen. So ist es auch in der trubeligen indischen Megacity Neu-Delhi, wo Antje Stiebitz einen der traditionsreichen Oxford Bookstores für uns besucht hat.
Am Connaught Place, dem Geschäftszentrum Neu-Delhis. Wer die lärmenden Straßen hinter sich lässt und die Treppen zum Oxford Bookstore hinaufsteigt, den empfängt bereits im Eingangsbereich des Buchladens erholsame Ruhe. Und nur wenige Schritte weiter entfaltet sich ein Universum aus Covern verschiedenster Fotobände, unzähligen Buchrücken und bunten Schreibwaren.
It's not just entering and just saying, oh, I want this book. No.
Man kommt hier nicht nur her und sagt, ich möchte dieses Buch. Man hat hier Raum zu schmökern, schaut sich verschiedene Bücher und Cover an und wandelt an Regalen vorbei, auf denen all diese Geschichten stehen.
Sitting on shelves.
Nita Sridharan, Sprecherin der Oxford Bookstore-Kette, deutet mit ihrer Hand auf Stellwände und Regale mit unzähligen Titeln. Ob Miniaturmalerei aus Rajasthan, die erotische Welt des Kama Sutra, vegane Küche oder die jüngsten Bestseller, hier ist für jeden etwas dabei. Die Filiale in Delhi gibt es zwar erst seit April 2013, doch die Geschichte der Oxford Bookstores hat bereits im Jahr 1919 in der indischen Stadt Kalkutta mit der Primlani-Familie begonnen. Eine Zeit, in der Indien noch zum britischen Empire gehörte. Was der Name noch immer, obwohl inzwischen anachronistisch, widerspiegelt. 1987 hat dann die Abhijay Surendra Group übernommen. Der Oxford Flagship Store befindet sich in Kolkata, aber inzwischen gibt es überall in Indien Filialen, etwa in Noida, Bhubaneswar oder Mumbai. Indien, erklärt Nita Sridharan, sei eine lesende Nation.
Lesen ist sehr stark in unser Leben eingebettet und ist ein Teil der indischen Mentalität. Damit meine ich Bildung, aber nicht nur akademische Bildung, sondern auch die Leidenschaft am Lesen. Und diese Einstellung nimmt zu.
And it's increased.
An einer Stirnseite des Buchhandels befindet sich ein größerer Freiraum. Dort können sich Besucher auf gepolsterten Bänken niederlassen und lesen. Gleich daneben stehen Dutzende aufeinander gestapelte Stühle, die für die regelmäßigen Lesungen aufgestellt werden. Ein großes Plakat kündet in schnörkeliger Schrift eine Poesielesung auf Hindi an. Denn Hindi, erklärt Nita Sridharan, sei schließlich Teil der indischen Kultur.
We as a bookstore, we've curated so many events and talks just to.
Unser Buchhandel hat sehr viele Veranstaltungen und Gespräche kuratiert, um die Hindi-Kultur herauszustellen und zurückzubringen, damit der Leser auch ein Buch auf Hindi auswählen kann. Vor 10 Jahren war das noch nicht populär, aber inzwischen wissen wir, dass die Kunden auch kommen und nach einer Hindi-Abteilung fragen.
Durch die britische Kolonialzeit geprägt, wurde die indische Literatur lange auf Englisch geschrieben. Doch nicht zuletzt mit dem Erstarken des Hindu-Nationalismus nahm auch die Bedeutung der nordindischen Sprache Hindi zu. Neben Hindi, erklärt die Sprecherin der Bücherkette, gäbe es auch eine Abteilung für weitere einheimische Sprachen. Dort könnten Leser Bücher etwa in Sprachen wie Malayalam, Bengali oder Kannada finden. Außerdem seien auch Übersetzungen aus diesen verschiedenen Sprachen ins Hindi oder Englische verfügbar.
Sadly, I do purchase most of my books from Amazon.
Es ist traurig, aber ich kaufe die meisten meiner Bücher bei Amazon. Aber die Cha-Bar, also das Café des Oxford Bookstores, das besuche ich ziemlich häufig.
Baria sitzt mit ihrer Freundin in der quirligen Cha-Bar, was so viel wie Teebar bedeutet. Die 28-Jährige kommt seit 8 Jahren in den Buchladen und hat dabei nicht nur ihre Vorliebe für indische Snacks und heiße Schokolade entdeckt, sondern auch für Geopolitik und Konfliktzonen.
Some books about the youths of Israel, Palestine or
mich interessieren junge Menschen in Palästina oder die Situation in Kaschmir. Außerdem habe ich durch ein Buch mit dem Titel »Wie man sich gegen einen Diktator wehrt« geblättert. Es ist von einem philippinischen Journalisten.
Dann meldet sich ihre Freundin zu Wort. Die meisten Buchläden in Delhi hätten etwas Düsteres, fühlten sich wie eine Mischung aus Bibliotheken und Geschäften an.
Man geht hinein, sucht sein Buch und zieht weiter. Aber hier ist die Atmosphäre entspannter, vielleicht wegen des Cafés. Jedenfalls kann man es hier länger aushalten.
Der Oxford Bookstore habe sogar etwas Behagliches, fährt die junge Frau fort. Niemand würde einen hier beurteilen, denn jeder befinde sich in seiner eigenen Welt. Das gebe ihr das Gefühl von Freiheit. Außerdem könne man hier immer etwas Neues entdecken. Die Tarotkartenleserin etwa, die zwischen Bücherstapeln an einem Tisch sitzt, hätte sie beispielsweise noch nie ausprobiert.
Bücher und Buchhandlungen öffnen ja bekanntlich das Tor zu unbekannten Welten, nicht nur in den indischen Oxford Bookstores, aber dort genauer in Neu-Delhi war Antje Stiebitz für uns.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Märchen und auch Mythen haben den österreichischen Schriftsteller Michael Köhlmeier immer wieder beschäftigt, aber auch zum Beispiel die Frage nach dem Bösen, der ist er in seinem letzten Roman Frankie nachgegangen, mit dem er auch hier bei uns in der Lesart zu Gast war. In seinem neuen Buch stromert dieser großartige Erzähler jetzt aber wieder mal durch die Weltgeschichte. Das Philosophenschiff heißt dieser Roman und Verena Aufermann hat es für uns gelesen. Was ist das denn für ein Schiff, Frau Aufermann? Wo fährt's hin und wie kommen dann die Philosophen überhaupt da an Deck?
Ein guter Name auf alle Fälle, ein Philosophenschiff, da gehen unsere Fantasien ganz nach oben. Es ist ein Schiff, das im Jahr 1922 in Petersburg ausläuft. Es ist ein Luxusdampfer. Auf diesem Dampfer können ungefähr 2000 Passagiere Platz nehmen, schlafen, reisen. Wer ist da drauf? 11 Passagiere. Wieso? Alle 11 auf den Befehl Lenins. Und diese 11 sind nicht unbedingt Philosophen, es sind Künstler. Es sind Künstler, es sind Lyriker, es ist ein Wissenschaftler und ein Passagier. Und das ist für unsere Erzählung hier die wichtigste, ist ein 14-jähriges Mädchen. Und dieses Mädchen ist die Erzählerin des ganzen Stoffs, den wir in dem Philosophenschiff lesen.
Und was passiert dann mit dem Mädchen? Mit wem kommt sie da in Kontakt?
Das Mädchen reist mit den Eltern, also wird ausgewiesen aus dem Land mit unbekanntem Ziel. Sie ist neugierig, sie ist aufgeschlossen, sie ist auch etwas herb. Und sie beobachtet einfach das Leben auf dem Schiff, die Einsamkeit. Keiner redet miteinander. Alle haben Angst voreinander. Sie kennen sich auch nicht. Es ist ein Riesenmisstrauen und das ist eins der Hauptthemen von dem Buch. Aber die Rahmengeschichte, die Köhlmeier ja öfter benutzt, ist die Geschichte, dass dieses Mädchen mittlerweile 2008, 100 Jahre alt, an ihrem 100. Geburtstag Michael Köhlmeier, so wie er heißt und wie er ist, einlädt zu ihrer Feier. Und sagt, ich habe aber etwas vor mit Ihnen. Ich habe gehört, Sie sind ein etwas windiger Schriftsteller. Und weil Sie ein etwas windiger Schriftsteller sind und manchmal Dinge schreiben, die so sein könnten, aber so ganz bestimmt nicht gewesen sind, interessieren Sie mich. Und ich habe die große Bitte, oder so höflich ist sie gar nicht, ich habe die Bitte, dass Sie mein Leben aufschreiben. Sie ist eine Architektin, sie ist berühmt geworden für Arbeitersiedlungen. Über sie sind schon 2 Monographien geschrieben worden. Sie sollen nicht über mein Werk als Architektin schreiben. Sie sollen schreiben, was ich Ihnen in den folgenden Tagen erzählen werde.
Also es ist eigentlich eine Geschichte in der Geschichte.
Das ist die Geschichte in der Geschichte. Und sie erzählt, aber in der Erzählung, sie erzählt als 100-Jährige von der Zeit, als sie ein 14-jähriges Mädchen eben auf diesem Schiff war mit unbekanntem Ziel. Sie erzählt aber verflochten in diese Erzählung der 14-Jährigen auch Geschichten, die davor liegen, die sie gehört hat. Also sie erzählt sozusagen eigentlich alles nach der Revolution. Sie erzählt, was ihre Eltern erlebt haben, die Freunde ihrer Eltern, was sie gehört hat von den Eltern, was sie gelernt hat. Und so kommt ein schönes Gesamtbild oder ein schreckliches Gesamtbild zusammen von dem Terror. Und das ist jetzt zusammengepresst sozusagen auf dieses Schiff. Das Schiff ist sagen die Kapsel, in der nun diese neun, zwei nehmen sich sofort das Leben, glaubt man, zusammengepfercht sind, aber eben nicht miteinander sprechen, weil auch unter denen nur Angst ist. Und es heißt in dem Roman, Paranoia erzeugt Paranoia. Und dann passiert natürlich das Ungewöhnliche, das, was nicht im Buch steht und was, es ist Köhlmeier, auch nicht stimmt. Eines Abends ist dieses Mädchen also wieder an Bord geschlichen und hat sich in die erste Klasse vorgearbeitet. Und da sieht sie einen alten Mann im Rollstuhl sitzen und ist erstaunt, hat auch Angst. Der ruft sie zu sich und er ist schwer verletzt, die Decke ist bis zum Hals und das Gesicht ist ganz schief, sieht also wirklich aus ein bisschen wie ein Gespenst. Und es ist Lenin. Auf diesem Schiff ist nun ein Gast, der in einer Pause des Schiffstags aufgeladen ist, später nicht mit ihnen selbst, sondern sehr später an Bord gekommen, sitzt Lenin. Und dann ergeben sich Gespräche während etlicher Nächte. Das Mädchen kommt immer wieder zu ihm hoch und er spricht zu ihr, er mag sie, er sagt, komm bitte wieder, ich warte auf dich. Aber das ist nun auch kein Rührstück. Lenin ist ein harter Mann und das Mädchen ist auch eine selbstbewusste und auch widersprechende junges Ding. Und da ergeben sich nicht viele Wahrheiten. Es ergibt sich aber doch auch noch ein Bild von Lenin mit einer Prise Menschlichkeit. Aber ich würde sagen, zwei Prisen, aber mehr ganz bestimmt nicht.
Aber das hört sich so an, als ob Michael Köhlmeier da so ein Fest des Erzählens und der Fantasie gefeiert hat und auch selber eigentlich einen philosophischen Roman geschrieben hat.
Ja, das ist richtig, da haben Sie vollkommen recht. Das Philosophische daran ist, sind die Betrachtungen. Und die Betrachtungen fokussieren sich auf das Thema der Angst oder vor allen Dingen des Misstrauens. Was passiert mit Menschen, wenn sie sich nicht vertrauen können? Wie reagieren sie? Was richtet das in ihrem Inneren an? Das sind die großen Themen und die sind versteckt in dieser Geschichte dieses Mädchens oder in dem, was nun die 100-Jährige dem Schriftsteller Köhlmeier diktiert. Aber es ist das zentrale Thema. Und deshalb ist das der wunderbare Titel, das Philosophenschiff, richtig und falsch. Denn wer ist der Philosoph auf dem Schiff? Ich weiß es nicht. Es ist natürlich der Autor. So denke ich das, denn es ist kein expliziter Philosoph. Es wird dann gesagt, wer auf dem Boot alles war oder auf dem Schiff alles war. Die Fahrt hört dann mit einem großen Knall sozusagen auf. Ende der Geschichte. Aber Köhlmeier, der Schriftsteller, der darüber dann auch immer resoniert. Also er ist im Text, er ist auch außerhalb des Textes und er streitet auch mit dieser 100-Jährigen über das, was sie ihm erzählt. Sagt, das kann doch nicht stimmen, so kann es doch nicht gewesen sein. Ist also eine Freundschaft, eine skeptische Freundschaft zwischen den beiden. Und Sie haben vorhin gesagt, er liebt nicht sonst Böse, sondern er beschreibt das Böse. Und das ist auch immer da in diesem Text. Das Böse des 20. Jahrhunderts ist das eigentlich große Thema dieses sehr klugen und dabei wahnsinnig leicht und angenehm und wie ein Parlando zu lesender Roman, über den man lange nachdenkt. Das ist immer das Wunderbare an Köhlmeier. Denken Sie nur an die zwei Herren am Strand. Das ist sowas Ähnliches wieder. Das ist einfach sein großes Können, geschult an den Mythen des Abendlands.
Klingt nach einer echten Leseempfehlung von Verena Aufermann. Sie hat den neuen Roman von Michael Köhlmeier gelesen, Das Philosophenschiff, erschienen beim Hansa Verlag. 221 Seiten kosten 24 Euro. Als ob bei unseren Nachbarn in Frankreich nicht schon genug gesellschaftliche Auseinandersetzung tobt, ist jetzt noch ein eigenartiger Streit um den französischen Reiseschriftsteller und Abenteurer Sylvain Tesson dazugekommen. Vor kurzem ist er zum Leiter eines Literaturfestivals ernannt worden, aber jetzt wird ihm Nähe und Banalisierung der Rechten vorgeworfen. Es gibt Petitionen und Gegenpetitionen, auch Politiker mischen sich ein und Journalisten, die sich gegenseitig die schlimmsten Sachen an den Kopf werfen. Was da eigentlich los ist, darüber möchte ich mit Jürgen Ritte in Paris sprechen, Literaturwissenschaftler und Übersetzer. Hallo, guten Morgen, Herr Ritte.
Guten Morgen, Frau Gerke.
Worum geht es eigentlich bei diesem Streit? Erklären Sie uns das doch mal bitte.
Das ist alles etwas konfus. Jacques Lang, der Gründer des Festivals und historische Kulturminister François Mitterrand, nannte das schwachsinnig. Es sind 1200 Unterzeichner, die nicht aus der ersten oder zweiten Reihe, sondern eher aus der dritten und vierten Reihe stammen, also auch in Frankreich nicht gerade als weltberühmt gelten, und eine Petition geschrieben haben, in der eigentlich mit dem Ganzen abgerechnet wird. Es wird Emmanuel Macron vorgeworfen, mit seinem neuen, etwas verunglückten Gesetz zur Immigration der extremen Rechten in die Hände zu spielen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Sylvain Tesson habe ein Buch bevorwortet des monarchistisch und katholisch-integristisch angefärbten, angestrichenen Autors Jean Raspail bevorwortet zu haben, der 2020 gestorben ist, in dem dieser vor der Immigration warnt. Also ist Philippe Tesson ein extremer Rechter, also ist er eine Galionsfigur der extremen Rechten. Und ein solcher dürfe kein Poetenfestival, wie es Ende März hier stattfinden soll, leiten. Das ist ziemlicher Unfug, wie man sehr schnell herausgefunden hat. Abgesehen davon, dass es sehr verquast ist, denn Sylvain Tesson hat dieses Buch niemals bevorwortet. Die Unterzeichner mussten dann auch zurückrudern. Aber immerhin, das große Theater ist da und wie Sie eben sagten, es ist eine Schlacht von Petitionen und Gegenpetitionen im Gange. Inzwischen etwas abgeflaut. Das Ganze geht jetzt weiter in den Blogs, auf den Internetmedien, wobei in der Tat die Verteidiger Tessons leicht im Vorteil sind.
Und er selbst hat sich ja jetzt auch inzwischen geäußert. Was hat er denn gesagt?
Er selbst hat sich geäußert, indem er sagte, naja, das stimmt schon, ich bin eher eine Lokomotive als ein Formel-1-Rennwagen, ich bin eher retrograd, also rückwärtsgewandt und so weiter. Also alles das, was man wusste, er ist, wie Sie sagten, ein Reiseschriftsteller, der die Poesie der Natur in den verschiedensten Ecken der Welt, vorzugsweise Russland oder Asien, ablauscht. Er ist in Deutschland ja von herausragenden Übersetzern übertragen worden, der Schneeleopard oder eben In den Wäldern Sibiriens, das sind sozusagen große Titel von ihm. Das ist jemand, der sich abkapselt von der Aktualität und das kann man natürlich, wenn man meint, Literatur habe einen politischen Auftrag und müsse Agitprop sein, kann man das natürlich zumindest als konservativ, wenn nicht gar als reaktionär werten. Mhm. Das ist das Problem. Es geht relativ, diese Leute gehen relativ schnell mit dem Totschlagargument des Rechtsextremismus um und banalisieren im Grunde genommen das Wort Rechtsextremismus damit, indem sie jeden, der nicht ihrer Meinung ist, sofort damit belegen.
Ist es das, was hinter diesem Konflikt steht? Also kann man sagen, das ist eigentlich ein Stellvertreterkonflikt für ganz andere Gräben, die sich da auftun?
Der Eindruck drängt sich auf, zumal ja die Petition genau damit einsetzt. Sie setzt mit einer Kritik an Emmanuel Macrons Immigrationspolitik ein. Das hat erstmal gar nichts mit dem zu tun, was Sylvain Tesson macht. Und deswegen ist auch dieser Syllogismus, der da am Anfang steht, also weil er auch mal ein Buch bevorwortet hat, in dem etwas vor der Immigration gewarnt wäre, was schon falsch war, sei er eben auch jetzt ein extremer Rechter, ein ziemlicher Unfug. Ich muss dazu sagen, der Gerechtigkeit halber muss man dazu sagen, dass es vor einiger Zeit eine Enquete gegeben hat eines französischen Journalisten, der versucht hat herauszufinden, wie sind die Verbindungen bedeutender französischer Autoren mit der extremen Rechten. Michel Houellebecq und da war auch schon Sylvain Tesson dabei. Die Verbindungen gehen dann oft darüber, dass sie vielleicht mal als Chronisten für ein Medium gearbeitet hat, das der extremen Rechten nahesteht und so weiter. Bei Houellebecq kennt man diese Dinge auch. Aber daraus direkt eine Galionsfigur der extremen Rechten zu machen, jemand, der also in keiner Weise sich jemals dazu politisch geäußert hat oder dessen Bücher auch nichts, auch nur ansatzweise von Rechtsextremismus verraten, das ist schon ein ziemlich starkes Stück, das ist schon ein ziemlich starker Tobak. Die ganze französische Presse, die ihn immer begeistert rezensiert hat, hat auch nie den leisesten Verdacht in diese Richtung geäußert. Das ist schon sehr sonderbar, dieser plötzlich vom Zaun gebrochene Krieg gegen Tesson.
Aber das ist ja vielleicht auch was, was man auch bei uns beobachten kann, oder? Also ist das gar nicht so unbedingt so ein typisch französischer Konflikt, oder doch?
Na, ich glaube, es ist ein Konflikt, der überall in der Welt inzwischen auflodert. Was mich am meisten daran bestürzt, ist, dass diejenigen, die diese Petition losgetreten haben, das aufgrund von Gerüchten tun, dass sie das schlecht informiert tun und dass sie sich im Grunde genommen, obwohl sie sich Intellektuelle nennen, obwohl sie sich Lehrer nennen, obwohl sie sich Künstler nennen, dass sie inzwischen genauso reagieren wie die Trolls im Internet. Das halte ich für sehr gefährlich. Das heißt, das aus der Anonymität heraus zu schießen, sie haben zwar unterzeichnet, aber keiner von ihnen hat sich bereit erklärt, Stellung zu nehmen zu diesen Vorwürfen, die man der Petition machen kann. Also aus dem Hinterhalt zu schießen, aus der großen Masse heraus zu schießen und mit Verdächtigungen, wilden Verdächtigungen zu arbeiten, politischem Konflikt zuzuspitzen, sozusagen das Wutbürgertum der Trolle in die intellektuelle Debatte zu führen oder die intellektuelle Debatte damit zu vergiften, das halte ich für extrem gefährlich. Und vor der Gefahr stehen wir, glaube ich, alle in Westeuropa.
Jürgen Ritte, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute nach Paris.
Danke sehr.
Vor fast 100 Jahren hat die Marga-Schöller-Buchhandlung in Berlin-Charlottenburg eröffnet und im Gästebuch dieser Institution finden sich große Namen von Brecht und Bachmann bis Musil und Wilder. Ein Ort also mit großer Geschichte und seit letztem Sommer mit neuem Inhaber. Stefan Liebermann ist seit 1. August Geschäftsführer und jetzt ist er mit unseren Mittwochbuchtipps hier bei mir. Hallo, herzlich willkommen, Herr Liebermann.
Hallo, Frau Gerg, ich freue mich sehr.
Sie sind Literaturwissenschaftler, Romanist, Schauspieler und waren auch an diversen Theatern als Dramaturg tätig. Was hat Sie denn dann gereizt, jetzt auch noch diese besondere Buchhandlung zu übernehmen?
Es ist natürlich eine wunderbare Aufgabe, diese Buchhandlung zu übernehmen, denn das ist und war schon immer eine wunderbare Buchhandlung mit einem großartigen Sortiment und ein intellektuelles Zentrum West-Berlins und die Chance zu haben, das fortzuführen, weiterzuentwickeln und mir auch einiges Neues zu überlegen, das konnte ich auf keinen Fall an mir vorbeigehen lassen.
Und die Stammkunden haben Sie auch mit offenen Armen aufgenommen?
Sowohl als auch. Also wenn sich Sachen ändern, gibt es natürlich immer mal Irritationen, aber wir sind ja da sehr auf dem Weg noch und da wird noch einiges passieren und wir sind da sehr zuversichtlich.
Und Sie haben uns drei schöne Buchtipps mitgebracht. Womit fangen wir denn an? Also vielleicht mit dem indischen Booker-Preisträger?
Ja, genau. Also ein Roman, der mich total begeistert hat und ich bin ein sehr wohlwollender Leser, aber dass ich so richtig in Flammen stehe, das ist nicht so oft. Aber bei dem Roman Die sieben Monde des Mali Almeida von Shehan Karunatilakar ging mir das total so. Also es beginnt ganz spannend. Der Protagonist Mali Almeida, der ist, als der Roman beginnt, bereits tot. Er ist auf brutale Weise ermordet worden. Das hat seinen Grund. Er ist Fotograf. Er hat Kriegsschauplätze, Massaker, Gräuel fotografiert und er findet sich wieder in einem Totenreich, so einem Zwischenraum eigentlich zwischen seiner Wirklichkeit und dem, wo er vielleicht hinkommt, jetzt aber noch nicht hin kann. Und der Autor hat eine unglaubliche Fähigkeit, eine unglaubliche Fantasie, die er aufreißt. Und Mali hat eine Aufgabe zu bewältigen. Er muss die Umstände seines Todes ermitteln. Dafür hat er 7 Monde Zeit, also 7 Tage sozusagen. Und er kann zurückkehren auf die Erde, kann aber sich natürlich nicht mehr zu erkennen geben. Und es ist ein spannender Weg, den wir mit ihm gehen. Also er kann durch Fenster schauen, er kann auf Dächern sitzen und er sieht natürlich die Menschen, die mit denen er gelebt hat, die sich jetzt fragen, was ist aus ihm geworden? Der große Teil des Romans spielt in Colombo in Sri Lanka. Malis Leiche ist auch in den Beira Lake geworfen worden. Und es ist echt dieses Aufeinanderprallen von Fantasie. Also Karunatilakar ist irgendwie ein großer Märchenerzähler oder fast schon ein Anti-Märchenerzähler, wenn man so will. Und gleichzeitig werden wir total in dieses Colombo und in diese Lebensrealität reingesogen. Also wir schreiben so das Jahr 1990 ungefähr. Da tobt seit Jahren ein Bürgerkrieg. Insofern macht es auch Sinn, dass Mali diese Arbeit gemacht hat, dass er diese Gräuel dokumentiert hat und natürlich sehr gefährlich gelebt hat.
Also das klingt nach ganz, ganz üppiger Fabulierlust und viel, ja, genau, viel erzählerischer Fantasie. So ein richtig großer Kosmos, den Sie uns da nahelegen. Die 7 Monde des Mali Almeida, bei Rowohlt erschienen, von Hannes Meyer übersetzt. Und das nächste Buch, da hatte ich den Autor auch hier bei uns zu Gast, Niklas Mark, der mit Liane Shepton, dieser tollen Illustratorin, eine Frau und ein Mann gemacht hat. Da sind die beiden ins Kino gegangen.
Genau, also sie haben sich ins Auto gesetzt und sind auf Straßen gefahren, die in berühmten Filmen von Paaren, also jeweils einem Mann und einer Frau, abgefahren worden sind. Und ich finde das ein total spannendes Genre, wenn so über Filme geschrieben wird, dass sich AutorInnen inspirieren lassen, selber dann was hervorzubringen, was davon inspiriert ist und eigentlich aus ihnen kommt. Und genau das ist da eben passiert. Also Niklas Mark, der ja Feuilletonist ist bei der FAZ, schreibt Texte, die sehr schön sind, sehr suggestiv sind. Und Liane Shepton hat Aquarelle gemalt.
Sehr schöne, finde ich. Im Auto hat sie die ja zum Teil gemacht.
Genau, also sie haben sich eigentlich darauf eingelassen, was passiert uns, wenn wir uns auf die Spuren begeben von Annie Hall in Manhattan, von dem Paar in The Shining von Kubrick und dann natürlich signifikant Viaggio in Italia, der große Klassiker von Rossellini mit Ingrid Bergman. und so weiter. Und da kommen ganz viele Zufallsbeobachtungen zusammen. Und
man kriegt Lust, die Filme nochmal anzugucken, fand ich.
Genau, genau. Also der Marc betrauert ja im Buch an irgendeiner Stelle auch, dass das Kino so als kollektiver Ort verschwindet. Und tatsächlich, man hat total Lust, auch in die Filmgeschichte wieder einzusteigen. Und gleichzeitig ist es übrigens auch ein spannendes Buch über Autos und auch für Autofans.
Absolut.
Sehr geeignet.
Und Sie haben noch eine große amerikanische Erzählerin ausgesucht, Willa Cather. Die kenne ich eigentlich von ihren riesig dicken, tollen Romanen. Aber Sie haben Erzählungen von ihr mitgebracht. Der verwunschene Fels und andere Erzählungen.
Ja, genau.
Wie ist sie denn so als Erzählerin?
Ich finde sie sensationell als Erzählerin. Das ist ein wunderschöner Band. Der ist wunderschön gestaltet auch, ist bei der anderen Bibliothek erschienen, was ja sowieso eine phänomenale Buchreihe ist, auf die ich immer wieder gerne hinweise. Und wir finden in dem Buch 8 Erzählungen von Willa Cather, die so eigentlich ihre ganze Schaffensphase so abdecken, also von Texten, die sie sehr früh geschrieben hat, bis zu späteren Texten. Die sind wahnsinnig sensibel übersetzt von Agnes Krupp, die auch ein sehr schönes, kenntnisreiches Nachwort geschrieben hat. Willa Cather interessiert sich für die einfachen Menschen, für ihre Sehnsüchte. Sie selber war ja auch als homosexuelle Frau, die mit einer Frau zusammengelebt hat und auch gleichzeitig noch eine Beziehung zu einer anderen Frau in irgendeiner Weise geführt hat, eine sehr selbstbewusste Person, die sich ihr Leben, obwohl sie aus einer Pharmafamilie stammte, sehr einfachen Verhältnissen sehr selbstbewusst selbst gestaltet hat und natürlich auch ein Gespür hatte für die Seelen der Menschen, für ihre Bedürfnisse, ihre Träume. Und ganz unsentimental, ganz einfach und mit einer großen Tiefe und oft einer großen Traurigkeit begleitet sie uns durch diese kleinen Leben.
Schöner Tipp, gucke ich mir an, Stefan Liebermann von der Marga-Schöller-Buchhandlung. Vielen Dank, dass Sie hier bei mir waren. Danke für dieses Gespräch und für Ihre Buchempfehlungen. Alles Gute.